Herzlich willkommen, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Anbetung, Evangelisation und Pfarrzahlsystem, das ist das heutige Thema. Eine neue Evangelisierung ist notwendig und vor allem da in Europa, weil viele Leute den Glauben verloren haben. Eine Möglichkeit dafür ist das Pfarrzahlsystem und damit ist auch verbunden die ewige Anbetung, wo Jesus Christus in die Mitte gestellt wird. Der Herr Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim, der uns bekannt ist mit Gottesdienstübertragungen von Radio Horeb, hat im Rahmen des Pfarrzahlsystems die ewige Anbetung in seiner Pfarrei eingeführt. Er wird uns heute im Rahmen von einem Gespräch etwas erzählen, wie er vorgegangen ist bei der Einführung der ewigen Anbetung und welche Erfahrungen er als Priester gemacht hat. Und in dem Sinn möchte ich den Herrn Pfarrer Bernhard Hesse bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen und ich freue mich auf die Ausführungen. Ich werde jetzt auf Hochdeutsch sprechen, damit der Herr Pfarrer Hesse mich auch versteht, obwohl er kommt ja vom Schwabenland und spricht ganz, ganz wenig sogar Schweizerdeutsch.
Verstehe du mir schon.
Gut, also herzlich willkommen nochmals bei uns. Und Herr Pfarrer Hesse, ich möchte Ihnen das Wort übergeben, einfach, dass Sie ein kurzes Porträt über das Pfarrzählsystem machen können.
Wir haben zuerst mit der Anbetung angefangen. Da haben wir vom Zählsystem noch gar nichts gewusst und gekannt. Wir haben viele Jahre ja nur Anbetung eigentlich hier gepflegt, sodass praktisch die Reihenfolge umgekehrt ist. Ich möchte mich eigentlich zuerst auf die Anbetung ein bisschen konzentrieren.
Gut, das ist auch in Ordnung. Beginnen Sie mit der Anbetung.
Genau. Gut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, ich freue mich heute, mit Ihnen ein wenig auch letztlich von meinem eigenen Leben Zeugnis geben zu dürfen. Anbetung war für mich jetzt nicht so sehr ein pastorales Projekt, wo ich mir irgendwann am Schreibtisch überlegt hatte, sondern ganz anders, dass eigentlich viel eher Jesus über die vielen Jahre meines Weges mich in diese Richtung eigentlich gezogen hat und ich es selber als etwas äußerst Wertvolles für mich und dann eben auch für andere entdecken durfte. Das Ganze geht zurück in meiner Lebensgeschichte, in mein Studium, wo ich ein Jahr im Heiligen Land in Jerusalem verbringen durfte und eigentlich so für mich selber auch geistlich auf der Suche war, ja, wie kann ich mich Gott besser nähern und wie kann ich meinen Glauben vertiefen, wie kann ich in einer engeren Beziehung mit Gott leben. Das Heilige Land war für mich da zunächst eine wunderbare Gelegenheit, aber irgendwo hat mir diese persönliche Begegnung mit Gott auch im Heiligen Land anfangs ziemlich gefehlt und ich bin dann durch Fügungen, die sich auch der Himmel mitgelenkt hat, dann zu einer Gemeinschaft gekommen, die viele Stunden am Tag eben ewige Anbetung gehalten haben. Ich bin katholisch aufgewachsen, habe deswegen Anbetung eigentlich vorher auch schon gekannt. Als Ministrant habe ich bei vielen Andachten auch schon ministriert, aber was mir da neu bekannt geworden ist, war vielmehr dann das Schweigen in der Gegenwart des eucharistischen Herrn. Die Schwestern in dieser kleinen Gemeinschaft, die auch ein Zimmer eigentlich hatten, das sie als Kapelle umfunktioniert hatten, haben dort mehrere Stunden am Tag, das waren teilweise 5-6 Stunden täglich Anbetung gehalten und haben mich zusammen mit einem Freund auch als Studenten einfach eingeladen, dabei zu sein. Und meine neue Entdeckung war da einfach, dass man eine ganze Stunde oder auch länger einfach nur im Schweigen vor dem Herrn sein kann. Und dass dieses Schweigen vor dem Herrn eigentlich eine äußerst produktive Angelegenheit ist. Das heißt, dass da etwas passiert. Dass man nicht nur schaut oder nicht nur irgendwo jetzt selber passiv wäre, sondern dass Jesus selber wirkt und dass er das Gespräch, die Beziehung zu einem aufnimmt. Und aus dieser Erfahrung heraus hat sich für mich mein ganzes Gebetsleben und auch meine Beziehung zu Gott sehr vertieft. Mir ist immer mehr klar geworden, dass Gebet eigentlich ein echter innerer Dialog, eine Liebesbeziehung zu Gott eigentlich ist. ich kann ihm meine Sorgen bringen und er antwortet. Nicht im Sinne einer Stimme, die dann irgendwo zu vernehmen wäre, sondern im Sinne einer Erfahrung, dass Gott da ist, dass er die Lösung für mein Problem schon kennt, dass er mich dann auch durchaus mit Hilfe der Heiligen Schrift dann auch lenkt, dass ich solche Probleme löse. Und diese Erfahrung hat mich über Jahre dann schon damals von Israel her dann auch zu Hause weiter geprägt. Mir war klar geworden, dass ich die Anbetung auch in einer gewissen Regelmäßigkeit, wir sind damals zu zweit, oft alle 2 Tage zur Anbetung gekommen. Später habe ich sie dann versucht, möglichst täglich zu pflegen. Und ich wollte einfach nach meiner Rückkehr vom Heiligen Land diese Erfahrung weiter pflegen. Bin dann ja auch ins Priesterseminar zurückgegangen, wo ich ja vorher schon war. Ich war ja Seminarist unserer Diözese Augsburg. Und als ich ins Seminar zurückkam, hatte ich natürlich zunächst das Problem, wie kann ich dort Anbetung halten? Da gab es keine eucharistische Anbetung, zumindest nicht täglich oder regelmäßig. Und nur in die Kapelle zu sitzen oder zu knien vor dem Tabernakel, das wollte ich auch nicht, weil ich mich dort ja auch dann den Blicken meiner Mitstudenten ausgesetzt hätte und ich mich nur mit meiner Frömmigkeit irgendwo in die Öffentlichkeit gesetzt hätte. Das wollte ich nicht. So habe ich dann viele Monate lang eigentlich versucht, einfach in meinem Zimmer vor einer Ikone, vor einem Kreuz, diese Stille zu pflegen und mich im Geiste sozusagen vor den Tabernakel, vor die Eucharistie zu versetzen. Meine Erfahrung war, dass das genauso wirkt, dass das genauso auch wertvoll war und dass ich das auch so durchhalten soll. Erst als ich dann zum Priester geweiht war und ich damit durch die Priesterweihe ja eigentlich auch automatisch Zugang zum Tabernakel hatte, konnte ich dann wieder in die eucharistische Anbetung richtig eintreten. Ich war in einer Pfarrei, wo die Kirche tagsüber weitgehend geschlossen war. So habe ich mich halt in diese verschlossene Kirche, ich konnte ja hinein, ich hatte einen Schlüssel, dann vor den Tabernakel bzw. vor Jesus setzen. Ich habe dann schon das Allerheiligste auch aus dem Tabernakel herausgeholt, für mich auf den Altar gestellt und dann eben meine Anbetungsstunden möglichst jeden Tag eine Stunde gehalten. Ich habe dann zeitweise auch Freunde gefunden, die sich mir angeschlossen haben und so habe ich 3 Jahre lang eigentlich in dieser Zeit jeden Tag zu allen möglichen Zeiten, manchmal spät nachts vorm Schlafen gehen, manchmal irgendwie in der Mittagspause diese Zeit der Anbetung gehalten und ich habe immer gemerkt, dass das eigentlich die wichtigste Stunde im Tag ist, dass das der Moment ist, wo ich einfach bei Jesus ausruhen kann, wo er mich wieder ausrüstet, wo er mir wieder Mut gibt, wo er mich wieder vielleicht auch tröstet und so weiter. Und gleichzeitig war mir klar, wenn ich jetzt dann meine Kaplanszeit beendet habe und eine Pfarrei bekomme, will ich genau dieses Element einfach auch weiterführen. Und so bin ich dann in meine Pfarrgemeinde gekommen, wo ich immer noch bin. Das ist dieselbe Pfarrei, das ist inzwischen 20 Jahre her. Und habe dort dann einfach öffentlich jetzt diese Anbetung angeboten. Wir haben begonnen zuerst immer zwischen 5 und 6 Uhr am Nachmittag und ich habe das nicht allein getan, sondern ich hatte ja schon bei Beginn meiner Verantwortung für die Pfarrei dann auch eine Haushälterin mir gesucht und sie hat auch vorher schon meine Liebe zur Anbetung ein bisschen geteilt und so sind wir miteinander hierher gekommen und haben dann jeden Tag immer diese Anbetungszeit gehalten und alle Leute eingeladen, die möchten, dazuzukommen. So waren wir dann anfangs eine schöne Gruppe von bis zu 15 Leuten, die täglich immer eine Stunde in der Anbetung waren. Nun hat sich gezeigt, dass diese Gruppe allerdings dann über die Jahre hinweg immer ein bisschen geschrumpft ist. Nicht, weil die Leute nicht mehr wollten, sondern Einzelne sind gestorben, sind krank geworden. Und so waren es dann mal 12 und irgendwann mal 8. Und ich habe dann schon im Gebet so auch immer wieder gesehen, Herr, irgendwann bin ich jetzt mit meiner Haushälterin dann wahrscheinlich doch alleine bei dir. Das ist zwar auch schön und ich habe im Prinzip auch nichts dagegen, aber eigentlich hatte ich schon gehofft, dass natürlich die Anbetung irgendwie fruchtbar wird und dass auch andere Menschen einen Zugang vermehrt zu ihr bekommen. Und in dieser Phase, wo ich so ein bisschen auch Sorge hatte über die Zukunft der Anbetung, bin ich dann mehr oder weniger durch weitere Fügung zum Internet gekommen. Das waren die Jahre 1997, wo dann auch bei uns langsam sich das Internet verbreitet hat, ich auch im Pfarrhaus einen Internetanschluss hatte, und so habe ich begonnen mit dem Surfen, auch eben nach solchen Inhalten, und habe mal mit dem Stichwort ewige Anbetung auf Englisch, in den Anfangsjahren war fast alles nur auf Englisch, Perpetual Adoration, dann eben mal geschaut, was so in der Welt da unterwegs ist, und bin mit großer Faszination auf ein großes Projekt gestoßen, das zur ewigen Anbetung in Amerika durchgeführt wird und eben propagiert wird. Und dabei habe ich im Internet ganz klare Erklärungen und Fahrpläne vorgefunden, wie man in einer normalen katholischen Pfarrgemeinde eine ewige Anbetung rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche einführen kann. Es war durchaus beeindruckend, also bis hinein zu den Briefen, die man an den Bischof schreibt, und zu den organisatorischen Notwendigkeiten und den Rahmenbedingungen und so weiter. Das hat mich sehr tief eigentlich angesprochen, weil ich mir immer gedacht habe, das wäre natürlich der Traum schlechthin, dass das allerheiligste Altarsakrament, Jesus in einer Pfarrgemeinde, immer sozusagen der Boss ist, dass er immer in der Mitte steht und alles von ihm ausgeht und die Menschen zu ihm auch jederzeit kommen können. Und gleichzeitig aber war mir auch klar, das ist bei uns in Deutschland undenkbar. Das ist viel zu schwierig, da gibt es viel zu viele Probleme und Widerstände. Ich finde nie so viele Leute, dass das rund um die Uhr klappen könnte. Und ich habe dann diese Internetinformationen einfach mal ausgedruckt und in meine Registratur gelegt und habe sie mal so wieder zur Seite geschoben. Aber wie das beim Herrn so ist, er lässt einen dann nicht in Ruhe, und irgendwo kam es im Gebet mir immer wieder, und irgendwann ist mir dann einmal so der Gedanke gekommen, naja, ich kann ja mal erste Schritte unternehmen. Zum Beispiel war ja unter anderem auch vorgeschlagen, man soll Kontakt zu seinem Bischof aufnehmen und sich mit seinem Bischof mal besprechen, ob er so etwas unterstützen würde. Und dann habe ich gedacht, naja, das wäre ja mal was, das könnte ich ja mal machen. Das habe ich dann versucht, das war ein bisschen auch mit langen Wartezeiten verbunden, bis ich dann einen Termin hatte und so weiter. Und dann habe ich meinem Bischof diese Ideen ein bisschen geschildert, schon so, dass ich mir das vorstellen könnte. Und er hat mir dann eigentlich auch ein bisschen Mut gemacht, nicht so sehr. Er war selbst ein bisschen überrascht über meine Idee, aber er hat so zu mir mehr oder weniger gesagt, naja, Sie können es ja ausprobieren, es muss ja nicht jeder machen, aber mehr wie schief gehen kann es ja nicht. So ungefähr bin ich dann auch von meinem Bischof weggegangen, und irgendwo hat mich das doch dann sehr ermutigt, haben ja gedacht, naja, eigentlich stimmt's, man kann es ja einfach probieren. Und wenn er nicht dagegen ist, dann habe ich schon mal eine Unterstützung auch von meiner Obrigkeit, und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt kann ich ja mal vielleicht doch mal in Amerika anrufen und mich näher erkundigen, ob sie denken, dass das vielleicht bei uns in Europa, in Deutschland auch funktionieren könnte. Aber mit dem Anrufen selber habe ich mich dann doch nicht getraut. Damals war ich jetzt auch noch nicht so fit mit Englisch und Amerikanisch. Das weiß man ja nie so genau, versteht man die dann überhaupt und so. Und dann habe ich mich aber getraut, ein Fax zu schreiben. Es war auch eine Faxadresse dort, und habe ich halt ein paar Sätze auf Englisch geschrieben. Würde mich interessieren dafür, ob sie mir nähere Informationen zukommen lassen könnten und so weiter. Und kaum war das Fax in Amerika angelangt, kam schon fort ein Rückruf bei meiner Sekretärin, die damals kein Englisch konnte und das aber dann schnell zu mir vermittelt wurde. Und dann kam die Antwort aus Amerika, ich komme. So ganz hauruck und spontan, ohne weitere Bemerkungen. Das hat mich dann erschreckt, weil ich mir dachte, ja, ich habe ja noch gar keine weiteren Vorbereitungen getroffen. Und ich wusste auch, wenn dieser Pater dann eben aus Amerika kommt, dann will der natürlich auch, dass wir mit der Anbetung beginnen. Der kommt nicht nur, um uns etwas, sagen wir mal, zu informieren, sondern er möchte auch, dass es dann Hand und Fuß bekommt und dass wir dann eben dann wirklich auch ausprobieren. Und dann war natürlich das Nächste noch, so als typischer Schwabe ist mir natürlich auch ein Schreck aufgegangen. Was heißt das, wenn der kommt? Habe ich auch dann erstmal nachgefragt, kostet das was? Ich habe mir so richtig real vorgestellt, ich müsste dann diesem Amerikaner möglicherweise da den Flug von Amerika zahlen. Und es war auf jeden Fall für mich eine kleine Einschränkung in der Freude. Und er hat mir aber dann gleich versichert, nein, nein, das kostet nichts. Er kommt auf seine eigenen Kosten und sie sind ein Apostolat und sie wollen das eben in der ganzen Welt fördern. Und so war es dann eben auch. Und dann habe ich dann ihn noch ein bisschen vertröstet, aber dann mich doch getraut, mit ihm einen Termin zu vereinbaren und dann verschiedene andere Vorstufen erst einmal noch bewältigt. Wir mussten zum Beispiel auch die Gremien unserer Pfarrei erst einmal informieren und da war es auch ein bisschen schwierig. Wir hatten auch eine ganze Reihe von anderen Spannungen in der Pfarrgemeinde damals und so war ich mir nicht sicher, wie diese ganzen Gremien reagieren werden und habe mir aber dann so immerlich auch Jesus Bedingungen gestellt und ihm gesagt, Herr, wenn du das wirklich willst, dann musst du die ganzen Steine aus dem Weg räumen, dann musst du dafür sorgen, dass die Gremien sich da nicht querstellen oder dass einfach andere Hindernisse eben noch fallen. Und es hat sich dann auch so Stück für Stück eigentlich alles nach und nach gelöst und gleichzeitig habe ich sogar noch weitere Bedingungen auch im Glauben an Jesus gestellt, habe gesagt, also wenn wir uns dieses Projekt trauen, wo wir doch mehr oder weniger die einzigen in ganz Deutschland sind, es gab noch eine zweite Pfarrei, die es auch schon Jahre vorher gemacht hat, aber es waren doch etwas andere Rahmenbedingungen, dann musst du uns schon auch kräftig beistehen und dann habe ich unter anderem auch die Bedingung gestellt, er muss mir mindestens 12 Gläubige schicken binnen kurzer Zeit, die mir versprechen, dass sie bei der ewigen Anbetung sich aktiv beteiligen und die bisher noch nicht in den täglichen Anbetungsstunden dabei waren. Diese 12 Leute hatte ich dann binnen 2 Wochen eigentlich sehr, sehr schnell gefunden. Und so war mir dann klar, dass Jesus da auch gearbeitet hat und mir ein Zeichen geben wollte. Und dann haben wir eben dann die weiteren Schritte vollzogen. Den Pater eben eingeladen, der hat dann an einem einzigen Sonntag in allen Gottesdiensten in unseren Pfarrgemeinden, es sind eigentlich damals nur 2 gewesen, eine größere, Türkheim und dann ein kleinerer Ort, eben gepredigt. Und zwar, auch das war eigentlich sehr, sagen wir mal, lustig, könnte man fast sagen, eigentlich normalerweise wollte er ja selber predigen, aber es hätte ja dazu geführt, dass wir diese Predigt übersetzen hätten müssen. Er war ja Amerikaner, er konnte kein Deutsch. Und zudem war die Predigt schon im Englischen nicht ganz kurz, er hat sie mir vorher gegeben gehabt. Hat sowieso ca. 20 Minuten gedauert. Und dann haben wir uns eben entschlossen, dass wir diese Predigt im Deutschen einfach nur vorlesen und er am Anfang nur sagt, im Prinzip begrüßt, dear brethren. Und am Schluss, dann habe ich auf Deutsch die Predigt vorgelesen und am Schluss hat er dann nur noch Amen gesagt. In der Predigt, das ist im Prinzip sozusagen der Kniff an der ganzen Angelegenheit, werden dann eben Zettel ausgeteilt, wo sich die Gläubigen, die da sind, die Predigt hören, gleich sofort in diesem Gottesdienst bereit erklären können, eine Stunde Anbetung in der Woche zu übernehmen. Und das haben wir dann auch getan. Und das Faszinierende war eben, dass durch diesen Predigtsonntag wirklich 100 Gläubige sich bereit erklärt haben, eine Anbetungsstunde zu übernehmen. Das war eine Sensation, das war ein Wunder eigentlich, das hätten wir nie erwarten können. Mit diesen 100, das war zwar noch nicht genug für eine ewige Anbetung, aber wir haben dann ja noch einige Leute auch gehabt, die schon bisher jeden Tag eine Stunde hatten und die waren ja praktisch für 7 Stunden gut und dann auch noch für noch andere Leute aus dem Umfeld, die uns versprochen hatten, eventuell zu helfen. So konnten wir dann am 19.09.1999 mit dieser Rund-um-die-Uhr-Anbetung wirklich beginnen und seither, also inzwischen seit gut 14 Jahren, läuft unsere Anbetung ohne Unterbrechung durch. Und die Leute, die begonnen haben mit der Anbetung, haben in aller Regel alle auch weitergemacht und wir bekommen, wenn jemand ausfällt, wenn jemand krank wird, wenn jemand stirbt, habe ich immer wieder den Eindruck, dass der Herr selber dafür sorgt, dass wieder neue Anbeter kommen. Also es ist ein sehr vom Herrn selbst geführtes Projekt und wo man jeden Tag eigentlich fast das Wunder erleben kann, dass der Herr seine Anbieter sich sucht und anzieht und sie einfach reich beschenkt. Die Leute gehen sehr, sehr gerne und dankbar in ihre Anbindungsstunden. Vielleicht so viel mal für die Entwicklung des Projektes.
Danke vielmals für das Porträt, das Sie uns gemacht haben, Herr Pfarrer Hesse. Ich würde sagen, wir machen eine Musikpause mit dem Lied Lobpreis und Ehr, dass wir uns selber einige Gedanken über die Anbetung machen dürfen. Nach dieser Musikpause, Lobpreis und Ehr, möchte ich das Interview mit dem Herrn Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim, Deutschland, weiterführen. Er hat uns ein gutes Porträt über die Einführung von der ewigen Anbetung in der Pfarrei Türkheim ermöglicht. Und ich möchte jetzt das Gespräch mit ihm weiterführen. Bin gespannt, was er für Erfahrungen in diesem Zusammenhang gemacht hat und auch was geplant ist. Herr Pfarrer Hesse, Sie haben noch vor der Musikpause erwähnt, wie Sie vorgegangen sind mit diesem Gottesdienst, wo Sie Zettel ausgeteilt haben und sich 100 Personen gemeldet haben für den Dienst der ewigen Anbetung. Der Pater kam aus den Vereinigten Staaten, so wie ich das verstanden habe. Genau. Ja. Welche Erfahrungen hat er in anderen Ländern gemacht? War die Resonanz auch so groß wie jetzt in Deutschland?
Die war noch größer. Er hat mir erzählt, unter anderem auch von Einsätzen in Afrika, wo sich Tausende bereit erklärt haben in Gottesdiensten und in Amerika. Ja, also scheinbar war das Echo eher noch größer. Er hat immer eigentlich auch uns empfohlen, dass wir pro Anbetungsstunde mit 2 Personen rechnen sollten. So hätten wir ja über 300 Personen gebraucht. Wir sind dann aber auch uns klar geworden, dass es mit einer Person natürlich auch schon geht. Und also insofern war es jetzt eigentlich eher nicht so, für ihn war das keine Überraschung, sondern er hat mir auch immer versprochen, das klappt, das klappt, das klappt. Aber natürlich sind unsere Rahmenbedingungen etwas härter. Es hängt auch ein wenig an der Größe. Meine Pfarrgemeinde war nicht so arg groß. Wir waren damals gerade mal alles in allem zusammengerechnet 5000 Katholiken. Er hat mir auch gleich schon im Vorfeld gesagt, eigentlich machen sie in Amerika das so mit Gemeinden, die so 8.000 und 9.000 Katholiken haben. Da sind sie sich dann hundertprozentig sicher, dass es ausreichend Anbieter gibt. Aber man kann es auch mit weniger probieren, hat er ja eben gemeint. Und eben, wenn wir jetzt zu keiner ewigen gekommen wären, hätten wir ja immer noch eine, sagen wir mal, etwas abgekürzte Anbetung beginnen können, wo halt dann nicht alle Wochentage belegt gewesen wäre. Aber es war ihm immer wichtig, dass wir auf jeden Fall auch mit einer Nachtanbetung das Ganze versehen und nicht nur unter Tagsanbetungsstunden halten.
Ist es organisatorisch nicht sehr aufwendig?
Eigentlich nicht. Also wenn es am Anfang gibt es einen gewissen Organisationsaufwand, bis es steht, also bis einfach die Leute ihre Stunden gefunden haben, die ihnen dann auch passen und dass man eben möglichst alle Stunden dann halt mit festen Leuten versieht. Was ganz, ganz wichtig in dem Projekt ist, und das haben wir eben aus Amerika da auch gelernt, darum war das auch eine große Hilfe, dass die Leute relativ leicht auch Möglichkeiten haben, ihre Stunde einmal vertreten zu lassen. Denn niemand bindet sich heute mehr auf Gedeih und Verderb. Und das heißt, er will auch wissen, was passiert, wenn ich mal nicht kann. Und da gibt es in unserem System mehrere Stufen, wie man sich vertreten lassen kann. Das beginnt natürlich damit, dass man selber jemanden suchen kann, wenn ich, was weiß ich, Familienangehörigen oder so habe, den ich mal einmal in die Anbetungsstunde schicken kann. Das ist dann auch schon wieder missionarisch. Dann, wenn das aber nicht geht, dann kann derjenige sich schon bei uns in eine sogenannte rote Liste einschreiben. wenn er es schon etwas vorher weiß, eine Woche oder zwei oder so schon, wenn er jetzt zum Beispiel in Urlaub geht oder wenn er etwas vorhat mal an einem Termin, wo er sonst seine Anbindung hätte. Und diese rote Liste, das ist eigentlich eine sehr wertvolle Angelegenheit. Da schreibt er einfach dann die offene Stunde hinein, also mit Wochentag und Uhrzeit und so weiter. Und da ist hinten ein freies Kästchen. Die anderen Anbeter werden eingeladen, dass sie einfach von Zeit zu Zeit die Liste etwas studieren, ob sie nicht von offene Stunden von dieser roten Liste dann übernehmen können. Und das tun sie dann auch sehr selbstständig, sodass wir eigentlich auf diese Weise keinen Organisationsaufwand haben. Wir haben allerdings ein Team von momentan 5 Leuten, die auch eine Telefon-Hotline betreuen. Das heißt, wir haben ein Mobiltelefon, das wir rumreichen, wo immer jemand 2-3 Tage praktisch einen erreichbar ist und einen Notrufdienst zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn jemand kurzfristig jetzt die Stunde nicht nehmen kann, weil plötzlich ein Handwerker vor der Tür steht, weil man plötzlich krank geworden ist oder was weiß ich, weil plötzlich Besuch kommt, dann kann der schnell bei diesem Hotline-Dienst anrufen und diese Leute organisieren dann entweder sofort Vertretung oder gehen selbst. Das sind oft Hausfrauen oder so, die nicht berufstätig sind, die flexibel sind und die auch spontan mal schnell in die Anbindung gehen können und es auch gerne tun. Und diese Leute betreuen auch die rote Liste und schauen, ob sich die Lücken, die in dieser Liste sind, füllen. Und wenn sie sich nicht gefüllt haben, rufen auch diese Leute nochmal dann Leute an, die wir auf einer sogenannten Ersatzliste haben. Es gibt eine ganze Serie von Leuten, die können sich nicht verpflichten, eine feste Stunde zu nehmen, weil sie zum Beispiel Schicht arbeiten und durch die Schichtarbeit ihr Lebensablauf sich ständig ändert und dadurch sie nicht fix für eine Uhrzeit sich fest entschließen können. Die sind aber auch sehr dankbar, wenn sie dann angerufen werden, weil sie sonst ja in der Anbindung gar nicht so mitmachen könnten. Und es ist immer etwas Besonderes, wenn man eine Stunde verantwortlich übernimmt, weil man damit ja auch Glied einer ununterbrochenen Gebetskette wird, die jetzt seit 14 Jahren eben durchgeht. Ich bin damit nicht nur, wie soll ich sagen, in dieser Stunde irgendwie da, sondern ich gehöre dann auch zu dieser langen, ununterbrochenen Gebetskette und ich bin wichtig. Das ist auch so etwas, was ich spüre, wenn Anbieter sie spüren, wie wichtig ihr Gebet ist, dass diese Kette nicht unterbrochen ist, dass auch in dieser Stunde jetzt für alle anderen, für die Pfarrgemeinde, für die ganze Welt letztlich vor Gott eingetreten wird. Und das, finde ich, macht auch diese Bedeutung der Anbindung richtig bewusst, die die Leute haben. Und deswegen ist diese ununterbrochene Kette Tag und Nacht etwas ganz, ganz Wertvolles.
Wie war die Reaktion von der Pfarrei, wo Sie die Idee vorgestellt haben, dass Sie die ewige Anbetung einführen wollen?
Naja, das ist ein bisschen schwierig. Die Reaktion war nicht nur positiv. Es gab teilweise heftige Widerstände, gerade auch von engagierten Laien. Ja, das ist ein Elend unserer momentanen Kirche in Deutschland generell, dass es leider eine ganze Reihe von Leuten gibt, die sehr festgefahren sind auf bestimmte pastorale Richtungen. Und wenn etwas Neues kommt, was nicht in ihr Konzept passt, gibt es ein wütendes Gegenprotestieren und so weiter. Das ist mir eigentlich fremd gewesen, auch von der Reaktion. Ich konnte das eigentlich gar nicht so richtig nachvollziehen, wieso man sich wegen so etwas aufregen kann. Aber es ist leider Faktum. Und die Argumente, die da vorgebracht worden sind, gehen manchmal bis ins Lächerliche hinein. Also ein Argument, das mir immer wieder in Erinnerung bleibt, was ernsthafte Menschen, also Pfarreimitglieder mir unter anderem geäußert haben, war, dass ich die Leute ja zur Untätigkeit verführe oder erziehe, weil sie ja da nichts tun in der Anbetung und da bloß rumhocken, beziehungsweise knien oder was auch immer. Auf jeden Fall, dass das praktisch deswegen etwas sinnlos ist. Oder ein anderes Argument hieß, dass ich meine Pfarrei überfremde, weil da ja andere Leute aus anderen Gegenden und Orten dann möglicherweise auch zur Anbetung kommen. Also bis hinein, ich würde fast sagen, das sind schon fast rassistische Argumente, die da vorgebracht wurden. Also mir hat es teilweise erschaudert, das nur zu hören. Deswegen bin ich vielleicht auch damals nicht immer ganz klug und diplomatisch mit den Argumenten umgegangen und ich habe mir da auch einige an Schwierigkeiten zugezogen, die teilweise heute noch fortbestehen. Aber auf der anderen Seite kann ich nur sagen, auch die Anbetung steht und die steht seit 14 Jahren solide. Der Herr sorgt nach und nach weiter dafür, dass sie auch fruchtbar ist und es ist auch vieles heraus entstanden. Dann kann man nur sagen, dann muss man halt diese negativen Dinge mit in Kauf nehmen. Ich kann es nicht ändern. Es ist einfach heute sehr schwierig, da eine Offenheit bei vielen Leuten zu finden, solche Wege einfach mal zuzulassen. Das ist nicht immer ganz einfach.
Wenn Sie heute Standortbestimmung machen würden, was würden Sie anders angehen bei der Einführung?
Naja, ich würde halt versuchen, etwas diplomatischer zu sein. Vielleicht mehr. Es geht schon oft, eine große Rolle spielt immer eine solide, gründliche Information. Das war für mich damals auch nicht so ganz einfach. Ich war selbst nicht immer so hundertprozentig von mir überzeugt. Klar, ich meine, ich habe auch gezweifelt, ob das funktioniert. Das Ganze war sehr auf Risiko gebaut. Ich würde jetzt mal sagen, einfach so auch ein Risiko vom Glauben her. Der Herr, ich traue es dir zu, aber ich weiß ja auch nicht, ob der Herr es will. Das ist immer so eine Abenteuergeschichte. Also so ganz tausendprozentig ist man sicher im Glauben auch nie. Wir können den Willen Gottes ja auch nie so hundertprozentig erkennen. Und deswegen war ich vielleicht zu nachlässig auch in der Information und habe dann das Ganze doch halt mehr oder weniger möglichst schnell durchgezogen, weil mir vielleicht sonst auch die Luft ausgegangen wäre. Auf jeden Fall im Nachhinein würde ich sagen, da hätte man sicher besser Vorarbeit leisten können. Dann wären vielleicht weniger Missverständnisse, weniger Widerstände und so weiter entstanden.
Wie würden Sie die heutige Akzeptanz von der ewigen Anbetung in der Pfarrei einschätzen?
Ja gut, die Akzeptanz ist eigentlich recht solide, weil immerhin 2/3 der Anbieter sind aus unserer Gemeinde, oder wir nennen es Pfarreiengemeinschaft, es sind 4 Pfarreien, die jetzt zusammengehören. Es gibt 1/3, die kommen eben von auswärts, von einem Einzugsbereich bis zu 35 Kilometern. Es gibt, wie gesagt, nach wie vor die Leute, die das Ganze ablehnen oder dem feindlich gegenüber gestimmt sind. Viele haben sich zurückgezogen, viele verharren auch heute noch in einer gewissen Protesthaltung. Das kann ich, wie gesagt, damit muss ich leben, aber es gibt eine ganz große Akzeptanz bei denen natürlich, die dabei sind und erst recht auch noch bei vielen anderen, die durchaus auch dankbar sind, auch wenn sie nicht dabei sein können. Also es gibt es schon, und von daher denke ich, ist es jetzt inzwischen schon auf einem sehr soliden Fundament.
Wie hat sich das Pfarreileben verändert?
Die Veränderungen, die sind natürlich irgendwo, die geschehen sehr langsam. Bei den Leuten, die in die Anbindung gehen, gibt es mit Sicherheit gute Veränderungen auch im spirituellen Leben. Das heißt, ihr Glaube, merkt man so richtig, vertieft sich. Also sie bekommen eine solidere Jesus-Beziehung. Und das scheint mir auch wirklich der größte Schatz der Anbindung zu sein. Es sind verschiedenste fast auch Wunder im weiteren Sinne passiert, Heilungen und so weiter. Was sich für uns jetzt sehr stark geöffnet hat, war so das Element eben Evangelisation. Mir selber ging es so in der Anbetung immer wieder, dass ich mir letztlich auch die Frage gestellt habe, Herr, was willst du jetzt mit der Anbetung? Wozu hast du uns diese Anbetung geschenkt? Welche weiteren Schritte sollen wir gehen? Und da ist mir immer mehr bewusst geworden, so diese doppelte Bewegung, er ruft uns zu, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe verschaffen sozusagen, also dieses komm in meine Nähe, ähnlich wie er auch bei den Jüngern gearbeitet hat, er hat sie auch immer wieder zu sich geholt, aber eben das Zweite, und das ist mir eben so klar geworden, das muss bei der Anbindung dann irgendwann auch folgen, er sendet seine Jünger eben auch, geht hinaus in alle Welt und macht alle Menschen zu meinen Jüngern und so weiter. Und ich glaube, dieses Element ist jetzt eben für viele Anbieter auch klarer geworden in den letzten Jahren. Wir haben eben seit inzwischen 4 Jahren uns da an ein größeres Evangelisationsprojekt jetzt eben dann auch gewagt unter dem Namen Pfarrzellsystem. Sie haben es schon ein paar Mal erwähnt, wo jetzt eben gerade auch Leute, die in der Anbindung sind, aber auch andere, die jetzt hinzukamen, aus der Anbindung heraus versuchen, den Glauben auch in ihrem eigenen Lebensumfeld, vor allem durch das Dienen, durch die Liebe und dann natürlich schon auch durch das Wort weiterzugeben, Menschen mit Jesus in Berührung zu bringen und dazu auch noch neben ihrer Anbindungsstunde dann wöchentlich zu eigenen Zelltreffen eben zusammenkommen, wo man miteinander betet und auch sich über den Glauben austauscht und dann eben auch Lehre, die sich fortbildet in der Glaubenslehre und auf die Weise einfach auch versucht, in der Evangelisation mitzuwirken.
Herr Pfarrer Hesse, wie sieht das Pfarrzellsystem aus? Die ewige Anbetung ist der Anfang gewesen und dann ging es weiter mit dem Pfarrzellsystem.
Ja, also das hat sich wieder ähnlich weiterentwickelt wie schon bei der Anbetung selbst. Ich bin eigentlich auch mit meiner Frage, was willst du, aus der Anbetung heraus wieder ins Internet gegangen und habe einfach mal geschaut, was machen denn eigentlich andere Pfarrgemeinden in der Welt, die auch Anbetung haben, denn wie ich ja von Amerika her schon wusste, sind es wohl viele Tausende, die schon weltweit solche ewige Anbetungen haben. Dann bin ich beim Surfen eigentlich unter anderem auf eine ganz bedeutende Pfarrei in Mailand gestoßen, San Estorcio, eine Innenstadtpfarrei von Mailand, die seit vielen Jahren auch schon Anbetung hat und eben auf dieses Evangelisationsprojekt eben dann gekommen sind und eben diese Zellgruppen gegründet haben. Das Ganze habe ich dann auch wieder erst zurückgestellt mit derselben Erkenntnis, das geht in Deutschland nie, und habe mich aber auch wiederum nicht losgelassen und ich bin dann über Umwege wieder auf diesen Weg zurückgekommen. Und zwar habe ich ihn vorgefunden in Frankreich, in anderem Umfeld, auch im Zusammenhang mit der Anbetung in Südfrankreich, und das hat mich dann sehr angesprochen und dann bin ich da mit einigen Leuten eben hingefahren und wir haben uns das vor Ort an der Côte d'Azur in einem Ort namens Saint-Nary-sur-Mer dann konkret angeschaut. Wir waren da mehrmals auch dort und haben einfach den Eindruck gewonnen, das wäre ein Weg, den wir mit unseren Pfarrgemeinden gehen können, dass es uns gelingt, Menschen wieder für den Glauben zu gewinnen. Denn das Grunddrama unserer mitteleuropäischen Pfarrgemeinden ist, denke ich, generell, dass es uns nicht mehr gelingt, überhaupt richtig, sagen wir mal, Menschen in den Glauben erfolgreich oder fruchtbar, besser gesagt, hinein zu begleiten, oder dass überhaupt kaum Zuwachs eigentlich da ist. Und die Zellgruppen werden ausgebildet, Ausbildung spielt eine wichtige Rolle, Leitung spielt eine wichtige Rolle, werden einfach dafür geschult, dass sie fähig werden, andere Menschen im Glauben vorwärts zu bringen. Wobei niemals vergessen werden darf, dass alles auf dem Gebet fußt. Das heißt, jeder, der im Zellsystem mitmacht, wird auch motiviert, in die Anbetung zu gehen. Es ist nicht alles hundertprozentig verknüpft. Das heißt, keiner muss sich verpflichten, gleich eine Anbetungsstunde zu nehmen, wie wir es bei der ewigen Anbetung sonst ja haben. Aber wir versuchen, die Leute schon zu motivieren, dass sie dann, auch wenn sie sich noch nicht verpflichten wollen, weil sie zum Beispiel noch Familie mit kleinen Kindern haben und sich schwer tun, überhaupt das zu organisieren und so, dass sie einfach trotzdem dann, wenn sie können, von Zeit zu Zeit einfach mal eine Anbetungsstunde zu nehmen. Und dass man einfach mit der persönlichen Sendung Jesu ausgerüstet zu den Menschen geht und ihnen auch dann fähiger wird, einfach Glaubenserfahrung weiter zu bezeugen, also dass man lernt, überhaupt schon mal über den Glauben mit anderen zu sprechen, von Jesus zu sprechen, was ja auch bei uns in unseren Gemeinden sehr hemmungsgeladen oft ist und schwierig, und dass man dann auch lernt, welche Schritte Menschen gehen müssen, bis sie dann zu einer bewussteren Glaubensentscheidung kommen und dann sich auch mal dann einer Zellgruppe oder dann auch der Pfarrei letztlich anschließen. Alles ist darauf ausgerichtet, dass die Pfarrei, in der die Zellgruppe existiert, in der dieser Weg gegangen wird, letztlich dann Mitglieder zugeführt bekommt, dass sie dort beheimatet werden und auf die Weise dann auch langfristig ihren Glauben leben können.
Das Pfarrzellsystem wird vom Vatikan anerkannt. Was kann man sich darunter vorstellen?
man kann sich mal umgekehrt fragen, welche Wege gibt es denn überhaupt, dass unsere Pfarrgemeinden wachsen könnten? Und unter diesen Wegen, es gibt ein paar wenige in der ganzen Welt, leuchtet, würde ich jetzt mal sagen, das Zellsystem schon ein bisschen hervor, weil es erst einmal mit einer großen Systematik ausgerüstet ist. Das heißt, man bekommt sehr genau gesagt, was man wie organisieren sollte, damit eine Pfarrgemeinde vorwärts kommt. Und als solchen Weg hat es der Vatikan auch ausdrücklich vor inzwischen schon, ich glaube 2 Jahren, offiziell anerkannt, weil es im Prinzip kaum andere Wege gibt und die Pfarrgemeinden ja gerade bei uns in Europa sehr hungrig sind danach, dass man endlich auch mal wieder Wege gehen kann, die Frucht bringen. Ich denke, keine Pfarrgemeinde ist doch begeistert, wenn sie sieht, dass sie nur langsam, aber doch irgendwie sicher so weit schrumpft, dass sie sich in Luft auflöst. Es sind ja tausende Pfarrgemeinden in Europa betroffen, die eindeutig über Jahre hinweg schon statistisch stark abnehmen. Das ist ja immer das Problem, wir schauen immer nur so wie die Kaninchen auf die Schlange, auf diese Probleme, auf den Priestermangel, den wir so dramatisieren. Wir haben vor allem einen Gläubigenmangel. Das scheint mir wesentlich dramatischer zu sein, denn der Priestermangel ist ja nur eine Konsequenz letztlich des Gläubigenmangels, denn wo weniger Gläubige sind, wird es immer weniger Priester geben. Das ist ja ganz logisch. Und von daher ist so ein Weg natürlich äußerst wertvoll für die Zukunft unserer Kirche. Und entsprechend entwickelt sich das Zellsystem auch in Italien, hat es schon sehr, sehr viele Früchte gebracht. Es gibt also zum Beispiel in Sizilien, auf der ganzen Insel Sizilien sind momentan ca. 700 Zellgruppen am Arbeiten. Also in verschiedensten Pfarrgemeinden, in verschiedenen Diözesen. Die Bischöfe dort unterstützen es auch sehr. Es gibt auch andere Regionen in Italien, wo es ähnlich sich positiv entwickelt. Es gibt noch viele, wo es noch nicht so verbreitet ist. Hängt immer auch an den Bischöfen, wie weit sie das unterstützen, wie weit sie überhaupt schon für Evangelisierung offen sind. Das ist nicht überall gegeben. In Frankreich ist es inzwischen auch schon so Stück für Stück am Wachsen. Da geht es etwas langsamer. Die italienische Kirche ist, denke ich, auch noch generell in einem besseren Zustand. Und bei uns in Deutschland ist jetzt auch so langsam das Interesse wächst. In Österreich gibt es bereits auch in Graz eine Pfarrei, die den Weg jetzt auch geht. In München gibt es inzwischen schon Zellgruppen. Bei uns schließen sich auch einige an aus dem weiteren Umfeld. Wir haben nicht nur Zellgruppen in unseren eigenen Gemeinden, sondern sogar welche, die auch so 40 Kilometer entfernt sind und doch mit uns verbunden sein wollen, weil ihr eigener Pfarrer die Wege noch nicht so ganz unterstützen will oder unterstützen oder zumindest mal sich nicht dagegen wehrt, aber es nicht unterstützen kann, weil er es noch zu wenig kennt und so. Also da gibt es schon interessante Entwicklungen, wo wir jetzt einfach mal schauen, was der Herr da weiter vorhat. Es liegt nicht in unserer Hand, wir können das nicht machen. Wir können nur immer Werkzeuge sein und schauen, welche nächsten Schritte uns da der Herr aufträgt. Auf jeden Fall scheint mir das schon Zukunft zu haben.
Herr Pfarrer Hesse, das ist hochspannend, die Einführung der ewigen Anbetung und die Erfahrungen, die Sie damit gemacht haben und auch mit dem Pfarrzellsystem. Langsam neigen wir uns am Ende zu. Abschließend, Herr Pfarrer Hesse, wie sieht die Zukunft aus?
Also in Bezug auf die Anbindung haben wir die letzten Jahre sehr schöne Entwicklungen gehabt, also auch vor die letzten 3 Jahre ungefähr. Werden wir vermehrt angefragt, jetzt auch anderen Pfarrgemeinden zu helfen, auch mit der Anbindung zu beginnen. Ganz konkret geworden ist das in Altötting, einem berühmten bayerischen Wallfahrtsort, wo wir vor 2 Jahren direkt angefragt worden sind, ob wir ihnen helfen können, eine rund um die Uhr Anbindung aufzubauen. Und das ist dann auch gelungen, so dass jetzt in Altötting seit 2011 auch eine rund um die Uhr Anbindung existiert. Es gibt noch eine zweite Pfarrgemeinde, die wenigstens mit einer dreitägigen Anbetung, mit 2 Tagen und 3 Nächten eigentlich, begonnen hat. Es gibt inzwischen eben dann die ewige Anbetung in Köln, die auch letztlich ein wenig von uns mit motiviert worden ist. Kardinal Meissner hatte den Wunsch, dass in seiner Diözese noch vor seinem Ruhestand es zu einer Rund-um-die-Uhr-Anbetung kommt. Und hat sich dann sogar entschlossen, einen Hirtenbrief zu schreiben am Allerheiligen, der vor Allerheiligen, und der ganz massiv und deutlich sagt, dass es sein Herzensanliegen ist, dass in der Stadt Köln eben eine ewige Anbetung existiert und auch in allen anderen größeren Gemeinden doch die Pfarrer und Gemeinden sich überlegen sollen, dass sie, ob sie nicht auch so etwas tun könnten. Und das hat jetzt tatsächlich in Köln begonnen, am Allerheiligentag 2013. Und ich glaube, solche Beispiele werden auch in künftig Schule machen. Wir haben noch Anfragen aus der Diözese Freiburg, aus der Diözese Mainz, aus der Diözese Aachen, die jetzt jeweils in Vorstufen sind oder wo es Gläubige gibt, die das auf dem Herzen haben, dass sie das dann vielleicht auch mal auf den Weg bringen. Ich denke, das wird vielleicht noch Jahre dauern. Ich habe aus der Schweiz schon mehrere Anfragen gehabt, wo auch Gläubige sich an uns gewandt haben und nachgefragt haben, wie wir das machen und so. Bis, soweit ich jetzt weiß, ist jetzt daraus noch nichts Konkretes gewachsen, aber der Herr braucht, das braucht einfach ein bisschen Zeit, bis die jeweiligen Rahmenbedingungen stimmen, bis eben die Gnade Gottes sich da vollends auswirken kann. Ich denke, da werden wir in den nächsten Jahren noch einiges an Aufbrüchen erleben und ähnlich hoffe ich mir es auch für das Zellsystem, da ist das Interesse eigentlich ähnlich vorhanden.
Wenn man sich in diese Thematik einlesen möchte, wo kriegt man solche Informationen?
Am besten im Internet. Wir haben selber, also ich habe selber eine Webseite gemacht über die Anbetung, weil ich es eben selber aus dem Internet ja auch hatte. Das ist ganz einfach unter dem Seite www.ewg-anbetung.de. Und ähnlich haben wir es auch für die Pfarrzellen eine Seite geschaltet. Das nennt sich dann eben www.pfarrzellen.de. Und es gibt natürlich auch jetzt in Amerika weiter diese Seiten auf Englisch oder im französischen Bereich gibt es eben ein Apostolat für ewige Anbetung mit eigenen Webseiten und also das gibt es international im Internet umfangreich. Literaturmäßig ist momentan da wenig im deutschsprachigen Raum vorhanden, da kann man jetzt nichts nennen, aber im Internet findet man einiges.
Herzlichen Dank für das hochspannende Porträt, Herr Pfarrer Hesse. Und ich möchte Ihnen und Ihrer Pfarrgemeinde weiterhin ein gutes Wirken wünschen und mögen Sie in der Evangelisation viele Herzen gewinnen und berühren und im Glauben stärken können. Lieben Dank, ja. Herr Pfarrer Hesse.
Herr Geisgott.
Würden Sie uns abschließend noch den Segen geben, Herr Pfarrer Hesse?
Ja, gerne.
Gerne.
Schließen wir den Segen auch vielleicht ganz besonders so die ewige Anbetung in unseren Ländern mit ein, dass einfach da auch viele Herzen sich öffnen. Denn letztlich liegt es immer auch dran, ob wir das wollen, ob wir das im Gebet auch vorbereiten. Denn der Herr kann nur schenken, was wir auch dann annehmen wollen. Er kann uns die Dinge nicht aufzwingen, sondern er wird immer auch achten, ob wir entsprechend offen sind. Bitte mal. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch und alle, die ihre Herzen für die Anbetung öffnen, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Amen. Danke vielmals. Ich möchte diesen Beitrag mit dem Lobpreis der Schöpfung abschließen und ich wünsche Ihnen viel Freude mit diesen Klängen.